SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Knausern für die Zukunft. Ist Sparen eine Tugend? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Es ist nicht lange her, da bekam praktisch jedes Grundschulkind in Deutschland ein Sparbuch in die Hand gedrückt. Spare in der Zeit, so hast du in der Not, lautete das Motto. So wurde seit dem 19. Jahrhundert eine ganze Nation zum Sparen erzogen. Die fleißige schwäbische Hausfrau legt etwas zurück und bekommt dafür Zinsen und Sicherheit. Das Sparkassenmodell, vor 200 Jahren eingeführt, funktioniert bis heute. Zwei Weltkriegen, Inflation, Banken und Finanzkrisen zum Trotz. Sparen ist deutscher Lifestyle. Die Sparquote der Deutschen seit mehr als 100 Jahren konstant. Eine aktuelle Sonderausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin nennt das Sparen sogar eine deutsche Tugend. Woher kommt die Lust am Knausern? Wie spart man richtig? In Zeiten niedriger Zinsen und voller Staatskassen ist Sparen da überhaupt noch vernünftig? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Hans-Peter Burghof. Er ist Fachgebietsleiter des Instituts für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Mit Mechthild Schroten, sie lehrt als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen. Und mit dem Wirtschaftshistoriker Robert Muschaller, Kurator am Deutschen Historischen Museum Berlin. Herr Muschaller, Sie haben die aktuelle Ausstellung in Berlin kuratiert und Sie wollen damit unter anderem zeigen, nirgendwo gehört das Sparen so sehr zur kollektiven Identität eines Landes wie hier. Was macht das Sparen für Sie zu einer deutschen Tugend?
Also erst einmal, wir wollen genau dem nachspüren, inwieweit das Sparen zum deutschen Selbstverständnis gehört und wieso das so gekommen ist. Der Tugendbegriff ist an dieser Stelle natürlich einer, der schon gleich Widerspruch an vielen Stellen hervorruft, und das ist auch gewollt so. Wir wollen eine Debatte befördern über das Sparen, das in Deutschland an vielen Stellen selbstverständlich ist und eben wenig hinterfragt wird.
Frau Schroten, Sie lehren Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Integration. Ist Sparen Ihrer Ansicht nach und gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern eine typisch deutsche Charaktereigenschaft?
Nun ja, das wird immer so gesagt. Es ist sicherlich so, dass in Deutschland einzigartig die Sparkassen vorhanden sind. Also im internationalen Vergleich finden Sie Vergleichbares kaum. Allerdings, und das muss man auch sagen, auch andere Nationen legen Geld zur Seite. Beim Sparen geht es ja sowieso erstmal darum, was ist denn eigentlich Sparen? Ist es sozusagen eine effiziente Lösung eines Ressourcenproblems? Ist es Sparsamkeit? Ist es Nachhaltigkeit? Oder ist es Vermögensaufbau? Und das sind ja schon mal interessante Fragen.
Wir werden diesen Fragen gleich nachgehen. Lassen Sie mich den dritten in unserer Runde einführen. Herr Burghof, 200-jähriges Jubiläum feiern die kommunalen Sparkassen dieses Jahr. Sie sind so etwas wie das Symbol oder die Symbolinstitution der deutschen Sparlust. Ist das Sparen auch für Sie eine besonders deutsche Eigenschaft?
Ich denke ja, dass man Vorsorge trifft und dass man tatsächlich die Zukunft intensiv plant. Das ist so eine Art deutsche Bürgerlichkeit, die sehr konstruktiv wirken kann, die aber manchmal auch ein bisschen spießbürgerlich ist. Man haut eben nicht alles auf den Kopf, sondern man denkt, dass Dinge Konsequenzen haben. Und dazu gehört eben auch, dass wenn man spart, dass man dann auch sein Leben besser planen kann, als wenn man es nicht hätte. Wir müssen allerdings vorsichtig sein, gerade mit der Dimension des Vermögensaufbaus. In anderen Ländern sind historisch bedingt, teilweise auch durch die jüngste Geschichte der Europäischen Union bedingt, sehr viel größere private Vermögen teilweise entstanden. Also zum Beispiel in Italien, sogar in Griechenland, wo man ja sagt, das sind ganz arme Länder oder die seien irgendwie problematisch. Das private Vermögen ist da im Durchschnitt höher.
Warum hält sich denn dann das Bild vom Sparweltmeister Deutschland so hartnäckig?
Naja, weil wir natürlich auf dem Sparen bestehen für unseren Teil und sagen, das geht nicht, dass man Dinge ausgibt, die man nicht hat. Das ist einerseits auf staatlicher Ebene so. In der Europäischen Union haben sich durch die Schaffung der Währungsunion Mechanismen etabliert, die sehr destruktiv sind. Weil wenn man nachher nur noch einen Wettbewerb hat, wer am schnellstmöglichst viel Geld ausgibt, um sich dann retten zu lassen, dann funktioniert die Europäische Union nicht mehr. Und deswegen beharren wir darauf, dass jeder am Ende doch so wirtschaften sollte, dass er mit dem, was er hat, eben klarkommt. Das ist aber die staatliche Ebene. Die private ist nochmal eine ganz andere. Und die ist ja ein bisschen, soll ich sagen, die korrespondiert damit natürlich. Wenn du zum Beispiel in Griechenland über viele Jahrzehnte nicht wirklich Steuern gezahlt hast, vor allem wenn du einigermaßen wohlhabend warst und Wege gefunden hast, drumherum zu kommen, dann hast du auch ein Vermögen aufgebaut. In Deutschland, wir zahlen relativ viel Steuern. Vor allem die etwas wohlhabenderen Leute zahlen sehr viele Steuern in Deutschland. Das führt natürlich dazu, dass das private Vermögen dann auch nicht so groß ist.
Herr Muschalla, auch in Ihrer Ausstellung schauen Sie ja sehr gezielt auf den einzelnen Sparer. Das Sparkonto ist da, wenn man so will, die klassische Variante. Ist das auch nach wie vor die gängige Variante? Wie wird dann heute gespart?
Also die, man sagt, Prävalenzrate, also die Verbreitung der klassischen Sparanlagen ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Ungefähr 3/4 der Deutschen haben so eine klassische Sparanlage, das heißt ein Sparbuch, ein Bausparvertrag. Die Bausparverträge machen in etwa die Hälfte aus. Also es ist in der Tat, könnte man sagen, die liebste Anlageform der Deutschen nach wie vor, ja.
Und das Sparen hat auch nach wie vor ein sehr positives Image. Es scheint für die Deutschen zur kollektiven Identität dazuzugehören.
Absolut. Der Begriff, den Sie eben schon eingebracht haben, Sparweltmeister, der ist dann natürlich ein Hinweis drauf. Denn ein Blick auf die Zahlen verrät, dass die Deutschen alles andere sind, aber nicht die Sparweltmeister. Wenn man das jetzt mal an der Sparquote messen möchte, da gibt es andere Länder, zum Beispiel unsere Schweizer Nachbarn, die viel mehr sparen.
Können Sie ganz kurz an der Stelle nochmal sagen, die Sparquote?
Die Sparquote, also der Teil des Einkommens, das zurückbehalten wird für einen späteren Konsum. Und das ist eben in anderen Ländern durchaus viel, viel mehr. Aber dieser Begriff Sparweltmeister kursiert. Man will natürlich in Deutschland in allen möglichen Bereichen Weltmeister sein, nicht nur beim Fußball. Man ist Reiseweltmeister, Exportweltmeister und eben auch Sparweltmeister. Aber das zeigt eben, wie wichtig das Sparen offensichtlich für die eigene Identität in Deutschland ist. Und das war eben unsere Frage in der Ausstellung, wieso ist das so? Und das haben wir uns ganz genau angeschaut.
Und dieses oft bemühte Bild von der braven schwäbischen Hausfrau, ich hatte es auch schon angesprochen, Frau Schroten, wenn Sie das so hören, finden Sie das immer noch zutreffend?
Die schwäbische Hausfrau ist jemand, die auf jeden Fall effizient mit ihren Ressourcen umgeht. Und das ist ein Sparsamkeitsbegriff, der sich zunächst einmal auch ein bisschen trennt von dem Sparbuch. Die schwäbische Hausfrau gibt auch gezielt Geld aus, dann, wenn es nämlich sinnvoll ist. Und deswegen ist das eine ganz, ganz interessante Konstruktion. Wenn man auf sie zurückgreift, auf ihre Ratio zurückgreift, dann würde beispielsweise ein Staat jetzt gerade bei Nullzinspolitik auch eher sagen, okay, bei Nullzinsen könnte ich mich auch verschulden. Da kann ich Dinge kreditfinanzieren, die dann im Moment anstehen. Und wir sehen ja im Moment in Deutschland an allen Ecken und Enden, wo die sogenannte Sparpolitik des Staates so hingeführt hat. Sie ist ja auch keine Sparpolitik, sondern in erster Linie eine Kürzungspolitik gewesen. Und inzwischen hören Sie von allen Seiten, dass nach einem stärkeren Staat der Ruf erschallt. Und ein stärkerer Staat kann nur verbunden werden, auch mit größeren Ausgaben.
Natürlich muss der Staat sparen, weil das ist eine Tugend eines Politikers, mit Geld vorsichtig umzugehen. Wir haben versucht, diese Tugend des Politikers, der sparsam sein sollte, in die Verfassung reinzuschreiben, was keine sehr gute Idee ist. Wir ersetzen quasi die Tugend der Sparsamkeit durch das Gesetz, das sagt, du darfst nicht mehr weiter verschulden. Und da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, das ist viel zu unflexibel. Das ist eigentlich etwas, was man nicht machen sollte, weil manchmal muss man sparen, manchmal muss man eben nicht sparen, weil man zum Beispiel die Wirtschaft ankurbeln sollte, weil man auch eigentlich genug Geld auf eine mittlere Frist hat. Aber jetzt hinzugehen, zu sagen, das ist alles Kürzungspolitik und deswegen ist das verwerflich. Wir haben mit der Europäischen Union eine Art Wettbewerb gehabt, zeitweise, wer am schnellsten sich verschuldet, wer am meisten Geld ausgibt. Man hat da in vielen Punkten über die Verhältnisse gelebt und dann darf die Europäische Union das auffangen. Das zerstört uns die Europäische Union. Das wäre ein sehr hoher Preis für eine solche Politik. Also wir müssen wirklich sehen, dass wir nicht auch auf der anderen Seite in ein Wettrennen kommen, wer am schneller am meisten ausgibt. Das ist gut für die Wirtschaft. Das macht tolle Zahlen, wenn man sehr viel Geld ausgibt. Aber auf Dauer ist es halt nicht nachhaltig.
Wir werden auf diese Gretchenfrage der modernen Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, noch zu sprechen kommen. Also auf die Frage Schulden machen und investieren oder eben sparen. Allerdings wäre es an dieser Stelle, denke ich, lohnend, einen Blick, so wie Sie, Herr Muschalla, es in der Ausstellung ja auch tun, auf die Geschichte des Sparens und die Entwicklung des modernen Sparers zu schauen. Es wird ja in Ihrer Ausstellung in Berlin jetzt deutlich, der Aufstieg des Bürgertums und der des Sparers, die gehen so ab dem Ende des 18. Jahrhunderts Hand in Hand. Was haben denn Aufklärung und Sparkasse miteinander gemein?
Ja, also die Sparkassenidee ist in der Tat gleich im doppelten Sinne der Aufklärung entsprungen, wenn man so möchte. Ist natürlich der Gedanke der frühen Sparkassengründer gewesen, die eine private Initiative gezeigt haben. Das war noch keine staatliche Initiative. Im späten 18. Jahrhundert, in der Zeit der Spätaufklärung, es war der Gedanke orientiert an Kant, ja, dass den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden sollte, aus der selbstverschuldeten materiellen Unmündigkeit, wenn man so möchte, herauszukommen, indem sie eben zu einer gewissen Arbeitsethik erzogen werden und zur Sparsamkeit erzogen werden. Die Sparkassen, die frühen Sparkassen waren in erster Linie, würde ich sagen, Erziehungsinstitutionen für die unterbürgerlichen Schichten. Man hat damit auf das gleiche Bedrohungsszenario reagiert, das in ganz Europa zu beobachten war. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es einen starken Anstieg der Bevölkerung. Die Menschen sind in die Städte gewandert. Es gab jede Menge Armut in den Städten. In Frankreich ist es zur Revolution gekommen und in Deutschland hat man halt Sparkasse gemacht, sozusagen als Möglichkeit, die soziale Situation unter Kontrolle zu halten. Also es ging immer auch um soziale Sozialpolitik an der Stelle, um Herrschaft.
Der Unternehmer Alfred Krupp beispielsweise hat eine eigene Firmensparkasse gegründet mit der Hinteridee, dass das sparende Subjekt nicht so schnell ein revolutionäres Subjekt wird, weil es eben was zu verlieren hat.
Genau, da finden wir das wieder. Das finden wir allerdings eben schon im späten 18. Jahrhundert, diese Erwägungen auch ganz, ganz explizit. Die Begriffe haben sich dann im 19. Jahrhundert langsam politisiert. Die soziale Frage ist zur Arbeiterfrage geworden. Und da hat man dann eben wieder die Sparsamkeit herangezogen. Karl Marx hat sie ja auch als Kardinaltugend der Kapitalisten gegeißelt. Er hat also diesen affirmativen Charakter der Sparsamkeit auch erkannt.
Das Evangelium der Enthaltsamkeit.
Genau. Und seine Gegner eben auch. Zum Beispiel eben der Herr Krupp, der dann so eine Sparinstitution für die Firma Krupp gegründet hat, explizit um die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts war revolutionär und die Arbeiterausschüsse klein zu halten.
Es gibt dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts eine regelrechte Sparerziehung, auch in der Schule. Ich hatte die Kindersparbücher bereits erwähnt. Warum ist denn dem Staat ein sparender und sparsamer Bürger so wichtig?
Naja, das ist vielleicht nicht nur dem Staat, sondern dem gesamten gesellschaftlichen Gefüge ganz wichtig, weil es eben darum geht, die Idee zu verbreiten, du kannst durch Vermögensaufbau, und zwar Vermögensaufbau, der auf dich ganz persönlich auch zurückgeht, kannst du partizipieren, kannst du am Wohlstand partizipieren und kannst natürlich auch Risiken vorsorgen und damit eben für die Zukunft etwas zur Seite zu legen und die Zukunft selbst zu gestalten. Das ist ein Grundprinzip unserer Gesellschaft, kann man so sagen, dass eben auf die Vorsorge des Einzelnen für die Zukunft zurückgegriffen wird und der Vermögensaufbau als ein sinnvolles Instrument gesehen wird. Faktisch ist es aber so, wie wir ja auch schon gerade gehört haben, dass zum Vermögensaufbau vielleicht andere Elemente, andere Instrumente als das Sparbuch sinnvoll sind. Von daher beißt sich das Ganze ein bisschen. Also traditionelles Sparen zum Vermögensaufbau ist eine sehr langwierige und schwierige Sache.
Naja, das mag sein. Wenn man natürlich an die Börse geht, ein bisschen Lotterie spielt, dann ist man natürlich viel schneller mit dem Vermögensaufbau, wenn es denn gut geht. Was nicht dagegen spricht, vor allem, dass jüngere Leute, sobald sie ein bisschen Vermögen haben, deutlich mehr in Aktien investieren sollten, als das in Deutschland geschieht. Das ist ein altes Thema. Die Ökonomen sagen das seit vielen Jahren. Bitte investiert mehr in Aktien, nicht zum Spekulieren, sondern ganz kontinuierlich im Aufbau des Vermögens. Es gibt Optimierungsmodelle, die sagen dann, je näher man an den Verbrauchszeitpunkt kommt, also an die Rente in der Regel, umso mehr sollte man dann die Aktienquote reduzieren. Aber gerade wenn man auf lange Sicht spart, ist Sparen in Aktien sehr schön. Ganz ist es natürlich nicht so, dass die Bank auch zum Beispiel das Sparbuch so ein schlechtes Instrument sein muss, weil die Bank investiert ja auch das Geld riskant, wenn auch nicht in Aktien oder nur wenig in Aktien, aber halt auch in Kredite. Und wenn wir nicht so eine extreme Situation haben, wie die Mario Draghi im Moment erzeugt hat, dann kann man auch mit dem Sparbuch natürlich auf die lange Sicht eine ordentliche Rendite erzielen. Aber
da bringen Sie ja einen wichtigen Punkt, nämlich der Sparer, die Sparerin braucht immer denjenigen, der irgendwie investiert und dann die Rendite erwirtschaftet. Und das ist natürlich im momentanen Gefüge auch sehr interessant zu beobachten, dass wir eigentlich einen Liquiditätsüberhang haben. Wir haben sehr, sehr viel Geld in der ganzen Welt irgendwie rumfliegen. Wir wissen, das Geld sucht Anlage. Das Kapital ist längst kein scheues Reh mehr, wie wir noch vor 10 Jahren gelernt haben, sondern das Kapital geht inzwischen auf Papiere, die einen Nullzins bringen. Das heißt, wir haben Überliquidität im Markt und von daher würde ich gar nicht den Herrn Draghi so sehr dafür verantwortlich machen.
Also den Chef der Europäischen Zentralbank.
Genau, wo jetzt im Moment die Zinsen stehen, sondern ich würde sogar davon ausgehen, dass selbst wenn die EZB die Leitzinsen erhöht, dass wir noch lange, lange, lange Zeit mit relativ niedrigen Sparzinsen zu kämpfen haben werden.
Also rein jetzt stochastisch gesehen, wenn man die Prozesse der Zinsentwicklung anguckt, dann ist es schon so, Draghi hat einen Strukturbruch ausgelöst. Aber es ist richtig, wir hatten durch die lange Friedenszeit, durch die Möglichkeit, viel Kapital aufzubauen, tatsächlich langfristig sinkende Zinsen schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist richtig. Also die Zinsen wären etwas höher, auch deutlich höher, aber nicht irgendwie in sehr hohen Bereichen. Nur darum geht es ja am Ende auch nicht ganz. Es geht ja vor allem um den Realzins. Der war schon immer problematisch mit fest verzinslichen Anlagen, einen positiven Realzins.
Ich müssen einfach mal kurz den Realzins noch erklären. Entschuldigung,
richtig.
Dass ich
ja, jetzt kein Problem. Der Realzins ist halt die Differenz zwischen dem Zins, den ich bekomme, und der Inflationsrate. Es ist ja so, wenn ich Geld anlege, dann ist ja nicht die Frage, wie viel Geld ich nachher besitze, weil Geld ist nichts. Mit Geld können Sie nichts machen. Sie müssen es umwandeln können in Güter. Und da hängt es halt von der Inflationsrate ab, wie viel Sie davon tatsächlich bekommen. Und deswegen ist natürlich für den Sparer nicht entscheidend der absolute Zins, der auf dem Sparbuch steht. Ihnen nützen 15% Zins gar nichts, wenn die Inflationsrate 20% sind. Das heißt, Sie können nach einem Jahr von dem angelegten Geld weniger kaufen als vorher.
Ja, und man darf nicht vergessen, der Sparer, die Sparerin kann nur Zinsen bekommen, wenn ein anderer mit diesem Geld einen vergleichbaren Kredit aufnimmt und irgendetwas auch macht. Das heißt, Sparen an sich produziert keine Zinsen. Das ist ganz wichtig, sich das vielleicht mal durch den Kopf gehen zu lassen, sondern Sie brauchen immer denjenigen, der dann auch in Zukunft die Zinsen zahlen kann. Und derjenige, der die Zinsen zahlt, ist derjenige, der irgendwie ein Investitionsprojekt hat.
Das Machen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir sind jetzt schon wieder ziemlich schnell in der Gegenwart gelandet, vielleicht um auch darauf zu blicken, wofür gespart wird und welchen Zweck das möglicherweise haben soll und haben sollte. Lassen Sie uns nochmal auch wieder mit Herrn Muschalla auf die Vergangenheit blicken. Im Kaiserreich beispielsweise, da wurde das Sparen zu so einer Art patriotischen Pflicht gemacht und später bei den Nazis, da galt Sparen sogar als arische Tugend, deutsche Art bewahrt, wer arbeitet und spart. War Sparen damit immer auch ein politischer Akt, also im Sinne eines höheren Dienstes für Kaiser oder Reich?
Also schon in den Gründungsdokumenten der frühen Sparkassen ist immer wieder zu lesen, dass der Einzelne dem Staat nützlich sein soll und auch durch das Sparen der Allgemeinheit nützlich gemacht werden soll. Das drückt sich auch in den Sparsymbolen aus, wie dem Bienenkorb etwa, der immer für das Gemeinwohl und für die Gesamtheit auch steht und der sich auf unendlich vielen Spardosen und Sparbüchern schon im 19. Jahrhundert findet. Und es kam dann eben nochmal, wie vorhin schon angedeutet, zu so einer sehr starken Politisierung der Sparsamkeit im späten 19. Jahrhundert in den Konflikten dieser Zeit. Die Sparerziehung an den Schulen ist häufig dezidiert in Gang gebracht worden. Vor diesem Hintergrund, man wollte sozusagen die revolutionäre Bewegung eindämmen und eben auch die Begriffe, die damit im Zusammenhang standen, haben sich stark politisiert. Der Arbeitsbegriff, ich habe das vorhin gesagt, am Anfang sollte auch schon zur Arbeit erzogen werden. Die ist jetzt häufig deutsche Arbeit und wir finden wirklich auf den Spardosen aus dem Kaiserreich fast überall drauf eine Zuwidmung zum nationalen Projekt, mindestens eine Flagge oder dann steht da drauf, mehrt den Reichtum des deutschen Volkes am Einwurfschlitz, sowas sieht man bei uns in der Ausstellung auch. Also es ist ganz eng verbunden worden mit diesem nationalen Projekt der Deutschen und eben mit einem spezifischen Arbeitsbegriff. Und das sollte dann im Nationalsozialismus natürlich dann ganz dezidiert aufgegriffen werden und auch schon das im späten 19. Jahrhundert entstandene Gegenbild zum sparsamen, arbeitsamen Deutschen, nämlich der vermeintliche, verschwenderische Finanzspekulant, der jüdische Finanzspekulant, das jüdische Großkapital, sind schon im 19. Jahrhundert als Gegenbild aufgebaut worden und das ist von den Nationalsozialisten dann genutzt worden.
Also diesen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Sparideologie, nenne ich es jetzt einmal, den dröseln Sie auch auf in der Ausstellung.
Genau, das ist eine ganz zentrale Erkenntnis, über die wir da gewonnen haben in dem Rahmen.
Wobei natürlich die Frage ist jetzt gerade bei den frühen Sparkassen, wenn man den Ursprung sieht, dann spielt der Staat ja sowieso eine besondere Rolle. Die ersten Sparkassen waren ja häufig eigentlich nur Geldeinsammelstellen in den Kreisverwaltungen und haben erstmal im Grunde genommen keine Anlageseite gehabt, sondern das Geld floss zunächst mal im Grunde genommen in Staatsanlage.
Genau.
Es hat sich dann eigentlich relativ früh wohl geändert. Das heißt also, Sparkassen haben auch sehr früh angefangen, Unternehmenskredite zu vergeben an kleinere Unternehmen in der Region. Aber zunächst mal war das ja nur eine Geldeinsammelstelle.
Und die beiden großen Weltkriege wurden in wesentlichem Maß ja auch auf Pump finanziert. Die Inflation 1923 und dann die Währungsreform 1948 haben praktisch alle Ersparnisse vernichtet. Das hat aber dem Sparwillen der Deutschen offensichtlich nicht geschadet.
Ja, das zeigt ja, wie gut die Spareerziehung an der Stelle schon gewirkt hatte, weil man natürlich letztlich gegen jede Vernunft direkt weitergespart hat. Der Direktor der Berliner Sparkasse hat das in den 1920er Jahren das Sparwunder genannt. Ich würde sagen, es war kein Wunder, sondern Folge eben dieser ja beinahe schon Indoktrinierung hin zum Sparen. Und die Sparer sollten dann bald ja den nächsten Totalverlust
in der Tat erleben. Ist es nur Indoktrinierung oder ist es nicht im Grunde das Gefühl, wenn man alles verloren hat, dass man versucht, irgendwas wieder festzuhalten, auch wenn das nicht logisch ist, was man festhält?
Nun ja, aber gerade bei wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Fragen, da gehen wir ja immer davon aus, dass der Mensch sich nicht auf Gefühle verlässt, sondern auf die Ratio. Und wenn das dann so ist, dass da sozusagen ein Sparwunder zustande kommt, basierend auf Gefühlen, Verlustgefühlen, dann ist das schon eine ganz beachtliche Geschichte. Und das ist auch wissenschaftlich sehr, sehr interessant. Also ich bin jetzt gerade ganz Ohr, dass eben Sparen so stark psychologisiert wird.
Also steht für Sie auch Sparen früher im Dienst von Kaiser oder Reich und heute steht es in einem bestimmten Dienst,
kann man sagen,
von Genuss und Konsum, ja, Herr Burghoff?
Ja, man muss sich fragen, welche alternativen Anlageformen denn Kleinbürger, das heißt Menschen mit relativ kleinem Einkommen und Vermögen, denn tatsächlich hatten. Die hatten ja keine Ahnung vom Aktienmarkt, gar keinen Zugang zum Aktienmarkt im Zweifel. Das ist nicht wie heute, wo jeder quasi sich ein Depot einrichten kann. Sie hatten gar nicht den Zugang zu den großen
Banken. In den 20er Jahren schon. Das hat sich in den 1920er Jahren dann schon geändert.
Ja,
auch bei den Sparkassen übrigens.
Ja, aber ich hätte jetzt erstmal erwartet, vielleicht, dass doch auch ein Konsumbedürfnis bestehen würde. Also,
das gab es parallel auch.
Ja, wenn ich spare, dann verzichte ich ja erstmal auf einen gewissen Konsum. Und gerade wenn ich erlebt habe, dass so viel Unsicherheit die Welt heimgesucht hat, mir sehr viel Zerstörung erlebt habe, dann finde ich es schon sehr beachtlich, dass sich so früh wieder ein Sparwille, ein Sparwunder dann abzeichnet.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man im Grunde genommen nach der Großmannssucht des Dritten Reiches Bescheidenheit haben wollte. Das heißt, man hat sich im Moment auch schon ein bisschen gegeißelt mit dem Sparen. Man hat halt ein kleines Auto gefahren. Ein Käfer war das richtige Auto der Zeit, kein amerikanisches großes Auto. Man hat halt ein kleines Häusle gebaut. Man hat die Bescheidenheit gesucht. Und da passt das Sparen auch ganz gut rein. Gerade der Bausparvertrag zum Beispiel, der in diesen Jahren sehr erfolgreich ist, drückt ja diese Haltung des: Ich bescheide mich, ich ziehe mich auf meine kleine, bescheidene, private Welt zurück. Der drückt das ja ganz ausgezeichnet aus.
Aber das Bausparen ist ja ein Kind der 1920er Jahre schon. Da entstanden im Übrigen auch aus kleinbürgerlichen Zusammenhängen, Selbsthilfegemeinschaften, die Bausparkassen, gegen den Staat von Weimar. Der hat also oft wirklich sehr antidemokratischen Ballast mit sich getragen, zum Teil mit expliziten Bezug auf das NSDAP-Parteiprogramm sind die Bausparkassen ja gegründet worden sogar. Also das ist gar nicht so ein Kind der Nachkriegszeit.
Ja, aber da ist es natürlich gewaltig gewachsen. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, und außerdem glaube ich auch nicht, dass man von allzu großer Bescheidenheit sprechen kann. Denn wenn man sich überlegt, wie schnell dann diese Welle mit den von Ihnen angesprochenen VW-Käfers und so weiter und den Eigenheimen kam, das ist ja eigentlich keine große Bescheidenheit, sondern für damalige Verhältnisse eine immense Wohlstandssteigerung. Eine solche Wohlstandssteigerung, dass man davon sprach, dass es ein Wirtschaftswunder ist. Gerade die von Ihnen herangeführten Güter wie Eigenheim und Auto sind für mich nicht Ausdruck von deutscher Bescheidenheit.
Davon ab, dass der Käfer als KdF-Wagen im Dritten Reich auf die Spur gesetzt wurde und ganz eng, deswegen ist auch ein Modell in der Ausstellung zu sehen, mit dem Sparen verbunden ist. Es haben 340.000 Menschen in Deutschland auf diesen KdF-Wagen gespart, haben ihn natürlich nicht bekommen und haben auch dann da Komplettverlust erlebt. Aber der ist auch ein Kind des Nationalsozialismus, wie im Übrigen auch die staatliche Sparförderung im Nationalsozialismus begonnen hat, indem das Sparen wie in keiner anderen Epoche nicht nur politisch instrumentalisiert wurde, sondern auch popularisiert wurde. Das verbindet man mit der Nachkriegszeit. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es sehr eindeutig, ist die Anzahl der Sparbücher etwa und der Spareinlagen in der Zeit des Dritten Reiches richtig explodiert. Dort ist es nicht nur wirtschaftspolitisch und rüstungspolitisch genutzt worden, sondern war eben integraler Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie, zumal es sich eben mit dem Antisemitismus auch sehr gut ineinander gefügt hat.
Und KdF, das sei an dieser Stelle noch nachgetragen, der Wagen hieß damals ausgesprochen gesagt Kraft durch Freude.
Kann man dann sagen, dass wir in dieser Hinsicht auch Glück gehabt haben, dass so natürlich dann das Kapital mobilisiert wurde, was wir dann für den Wiederaufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen? Das ist ja nun auch ein Punkt. In dem Augenblick braucht man Investitionskapital. Das kann nicht alles der Marshallplan decken. Und wir haben die bankbasierte Finanzierung in Deutschland. Wir haben nicht die Kapitalmarktinstitutionen wie die USA, die uns Kapital global attrahieren können, die Kapital nach Deutschland fließen lassen können. Und deswegen ist natürlich die Spareinlage dann eine gute Basis gewesen, um bankfinanziert auch die deutsche Wirtschaft wieder ins Rollen zu bringen.
Das stimmt absolut und gilt auch für Ostdeutschland, wo das Ganze dann natürlich noch stark politisch überformt betrieben worden ist. Da gab es das nationale Aufbausparen zum Beispiel, wo man das Sparen wirklich für den Wiederaufbau ganz direkt in den Dienst genommen hat. Aber auch in Westdeutschland war das natürlich faktisch so.
Jetzt erleben wir heute, Frau Schroten, gerade eine sehr lange, vielleicht auch historisch einmalige Phase von niedrigen Zinsen. Das ist aus Sparersicht, wir hatten schon ein bisschen darüber geredet, extrem ungünstig. Kommt das Sparen auch hierzulande in gewisser Weise aus der Mode? Beobachten Sie das?
Also extrem ungünstig ist es ja nur dann, wenn ich wirklich auf den Nominalzins blicke. Also das, was auf meinem Sparbuch dann wirklich gut geschrieben wird. Wenn ich mir angucke, wie sich das im Verhältnis zur Inflation entwickelt, da gab es schon lange Phasen, in denen es mindestens genauso schlecht war wie jetzt und trotzdem gespart wurde. Also das ist die Realverzinsung. Der Nullzins gibt dem Sparen an sich keinen großen Impuls, das muss man sagen. Nichtsdestotrotz wird weiterhin gespart. Ja, das ist ganz auffallend. Und
ein Sparwunder.
Ja, das ist ein weiteres Sparwunder.
Oder die Unvernunft der schwäbischen Hausfrau.
Ja, also mal langsam. Ja, also man muss sich das mal angucken. Es gibt ja Länder, in denen es schon viel, viel länger Nullzinsen gibt. Dann will ich mal hier Japan anführen. Und da sehen wir tatsächlich, bei den privaten Haushalten hat sich was getan. Also ganz, ganz lange Zeit hat dieser Nullzins überhaupt keine Wirkung gezeigt und es wurde weiterhin extrem viel gespart. Aber inzwischen ist die private Sparquote, also nicht die gesamtwirtschaftliche, das muss man auch immer auseinanderhalten. Wenn wir vom Sparen sprechen, meinen wir ja in erster Linie erstmal die privaten Haushalte. Und die privaten Haushalte in Japan sparen inzwischen ganz wenig. Wenn wir uns den Prospekt angucken von der Ausstellung, dann sehen wir, da geht es nicht nur um das Sparen der Haushalte, sondern auch der öffentlichen Haushalte. Und das ist wieder etwas ganz, ganz anderes. Wie gesagt, ich hätte da eher auf den Kürzungsbegriff zurückgegriffen als unbedingt auf den Sparbegriff, weil im Sinne des Sparens der schwäbischen Hausfrau kann der Staat eigentlich gar nicht sparen, wäre auch nicht sinnvoll. Was wir heute aber allerdings ganz stark beobachten, ist, dass auch Unternehmen sparen. Denn die bilden immer größere Rücklagen, die sie dann als nicht ausgeschüttete Gewinne in ihren Bilanzen mitschleppen. Also Unternehmen nehmen auch immer weniger Kredite auf. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Das
ganz heißt, kurzer Einwurf. In der Ausstellung geht es um die privaten Haushalte. Ja. Und es geht nur einleitend, wo es um die Aktualität des Themas geht, auch um die Ausgabenzurückhaltung, so würde ich das nennen, des Staates, weil da natürlich das deutsche Sparverhalten diskutiert wird in dem Rahmen des Leistungsbilanzüberschusses etwa oder der eben von Deutschland beförderten Sparpolitik innerhalb Europas. Das ist, geht nur darum, die Aktualität des Themas deutlich zu machen. Die Ausstellung blickt auf die Haushalte.
Knausern für die Zukunft, ist Sparen eine Tugend? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Herr Burkhoff, das Bild von der schwarzen Null, das ist auch in unserem Gespräch schon ein paar Mal aufgetaucht. Man kann sagen, der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die schwarze Null als Begriff geprägt wie kein anderer. Aber jetzt auch der aktuelle Finanzminister, sein Nachfolger Olaf Scholz von der SPD, hat schon gesagt, dass er die Tradition der schwarzen Null aufrechterhalten möchte. Wenn ich jetzt die Diskussion bislang richtig verstanden habe, dann ist es allerdings falsch, bei der schwarzen Null an einen sparenden Staat zu denken.
Schon, er reduziert seine Schulden, aber natürlich hat er noch weiterhin Schulden. Allerdings muss man fragen, was ist die Messlatte eigentlich? Wir haben im Moment auf die Staatsverschuldung fast keinen Zins zu zahlen und dann ist es relativ leicht, eine schwarze Null zu erwirtschaften. Regierungschefs, deutsche Regierungschefs in anderen Zeiten und Finanzminister, die sehr viel höhere Zinsen zahlen mussten, können da nur neidisch drauf gucken und sagen, das ist ja überhaupt kein Kunststück. Was auch wieder dafür spricht, dass man sparsam sein sollte, dass man aber bei dieser Sparsamkeit sich nicht an solchen Dingen aufhängen sollte wie eine schwarze Null oder mal eine rote Null oder ähnliche Dinge. Wir hätten in den letzten Jahren durchaus die Chance gehabt, die Verschuldung, die ja eigentlich ein bisschen hoch gewesen ist, noch deutlicher zurückzufahren. Jetzt sind wir zu großzügig mit den Ausgaben. In anderen Zeiten werden wir dann möglicherweise, wenn wir daran festhalten, zu knauserig sein und das wird uns dann auch schaden. Also dieses Fixieren auf wir sollten nach Möglichkeit eine schwarze Null produzieren und so allmählich unsere Schulden abbauen, das halte ich für falsch. Das ist keine gute Politik.
Ist diese schwarze Null möglicherweise, Herr Muschalla, auch die Lehre aus den Krisenerfahrungen, über die wir gesprochen haben, vor allem des letzten Jahrhunderts, als Staatsschulden eben ganze Gesellschaften vernichtet haben?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da so ein hohes Maß an Reflexion unterstellen darf. Sondern ich würde eher sagen, dass der Herr Schäuble und der Herr Scholz einfach Bürger dieses Landes sind, wie alle anderen auch, und geprägt sind von den gleichen sozusagen kulturellen Idealen. Und deswegen häufig da an der Stelle wirklich reflexartig und auch immun gegen jede Kritik an diesen Dogmen dann doch festgehalten wird.
Ja, ich würde sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dass wir ja durchaus in einer Geldwirtschaft leben. Also Geld spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle in unserem Alltag. Nicht nur das Sparen, auch das Ausgeben spielt eine große Rolle. Auch die Renditen spielen eine große Rolle. Und die Unternehmen, die können eine klare Zielfunktion in dieser Gesellschaft benennen. Die können nämlich sagen, wir wollen hohe Renditen. Die privaten Haushalte, die können nicht unbedingt sagen, was sie wollen. Also ökonomisch gesehen wird von ihnen erwartet, dass sie ihren Nutzen maximieren. Nun weiß niemand so ganz genau, was jetzt der persönliche Nutzen von jemandem ist. Also die haben einen kommunikativen Nachteil. Der Staat ist noch etwas komplexer als der private Haushalt und kann gar nicht sozusagen über eine klare Zielfunktion sich definieren. Aber indem er die schwarze Null eingeführt hat, hat er die Möglichkeit, einen klaren Zielwert vorzugeben, nämlich kein Defizit. Und das, denke ich, das ist gewissermaßen ein Stabilitäts-, aber auch ein Kommunikationsanker geworden, der jetzt sich aber zunehmend zu verselbstständigen scheint. Und ein Selbstzweck, eine schwarze Null als Selbstzweck, ist natürlich Unsinn.
Dem würde ich auch zustimmen. Ich glaube auch, dass das ein Festhalten an der Größe ist, die es keinen Sinn macht. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten eine ganz klare schwarze Zahl jetzt in diesen Jahren mit den niedrigen Zinsen gehabt und dann lieber auch mal ein bisschen mehr Rot in Kauf nehmen, wenn es eben mal höhere Zinsen gibt und das nicht mehr so einfach ist. Gut, das ist aber ein Problem des Staates, das wir jetzt nicht gelöst kriegen. Der Staat muss kommunizieren, der muss den Bürgern klar machen, was er will. Da wären andere Ziele mir lieber.
Ja, und wichtig ist eben auch, der Staat ist ja nicht darauf zu reduzieren, dass er einen Staatshaushalt hat, sondern es geht ja auch um Staatsfunktionen. Und wenn ich eine schwarze Null habe und dafür aber zusammenbrechende Schulen und Brücken, dann ist das ein Problem schlichtweg. Da werden dann Ausgaben verschoben und letztendlich fallen die Kosten bei anderen an.
Und machen wir uns nichts vor, die Staatsausgaben werden steigen, selbst wenn wir in vielen Punkten sparsam bleiben. Die friedliche Welt der Nachkriegszeit, die wir hatten, die scheint sich langsam dem Ende zuzuneigen. Wir haben ja zum Beispiel in den letzten Jahren für Rüstung fast nichts mehr ausgegeben. Es ist äußerst unpopulär, das zu sagen, aber ich vermute, dass da Belastungen auf uns zukommen, die uns überhaupt noch nicht klar sind.
Und die Bildung beispielsweise.
Bildung ist auch ein großes Thema.
Wir wollen ja gar nicht vom digitalen Defizit in Deutschland sprechen.
Oh je, ich sehe, jetzt können wir ganz pessimistisch einen Bereich nach dem anderen aufzählen, in dem zu wenig ausgegeben wurde. Es drängt sich.
Es geht nicht darum, dass zu wenig aus. Das möchte ich nochmal klarstellen. Und ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang. Es geht nicht darum, dass ausgegeben werden soll, sinnlos, oder dass zu wenig ausgegeben wurde oder sonst etwas, sondern es geht einfach darum, dass der Staat bestimmte Funktionen zu erfüllen hat. Und wenn sich aber auf eine Zielgröße fixiert wird, dann droht das Szenario, das wir im Moment ja auch erleben, dass die qualitativen Zielgrößen aus dem Auge verloren werden.
Der Staat zieht sich ja auch zurück aus vielen Funktionen, ne? Zum Beispiel bei der Altersvorsorge.
Aber wenn, erweitert
die Renten anschauen, dann wird das Sparen ja wieder eigentlich wieder instrumentalisiert, sozusagen für bestimmte politische Lösungen eingesetzt, einer Problematik, die man diskutieren kann. Ne? Demografischer Wandel ist da ein Stichwort. Und man hat eine Lösung gefunden, die eigentlich den Lösungen des 19. Jahrhunderts gleicht. Man privatisiert das Ganze wieder, nennt es dann euphemistisch Drei-Säulen-Modell. Da ist das Sparen natürlich wieder in einer gewissen Funktion vorhanden. Denn Riester-Verträge sind ja staatlich unterstützte Sparverträge.
Diese Altersvorsorge ist möglicherweise ein ganz gutes Stichwort. Es drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, die Bürger sollen mehr konsumieren. Sie sollen aber auch immer mehr zum Beispiel eben fürs Alter privat vorsorgen und ansparen. Ist das nicht irgendwo widersprüchlich, Herr Burghoff?
Das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert nur bei sehr guten Einkommen, da kann man das machen. Professoren kriegen das so halbwegs hin.
Na.
Aber in
Kuratoren so nicht.
Kuratoren haben es dann schon viel schwieriger.
Einblick in ihre Sparschatulle.
Das ist glaube ich, ein erhebliches Problem, dass das beides gleichzeitig gefordert wird. Wir sind allerdings in der Entwicklung natürlich in Deutschland noch relativ staatslastig mit unserem umlagenfinanzierten Rentensystem. Das haben andere Länder nicht. Die haben ein kapitalbasiertes System. Und das wird auch im internationalen Kontext als überlegen angesehen. Ich bin da persönlich mir nicht so ganz klar darüber, ob das wirklich überlegen ist. So ein umlagebasiertes System ist möglicherweise auch ein System des Zusammenhalts. Es gibt aber auch noch Wirkungen des Sparens, auch der Vorsorge, der eigenen Vorsorge, die eigentlich ganz positiv sind, weil Menschen, die in dem Sinne vorausplanen, auch ihr Leben insgesamt besser planen und deswegen mehr Erfolg haben in ihrem Leben, glücklicher werden. Also diese Fähigkeit tatsächlich, die Zukunft selbst zu planen und sich nicht einfach in der Hängematte fallen zu lassen, die ist schon was Wertvolles und das sollte man durchaus fördern.
Aber das wäre oft eine Illusion, oder?
Da sind Sie wieder bei dieser Vermögenserziehung. Aber wir müssen auch sagen, es ist eine Illusion, dass alle reich werden können. Ja, und durch Sparen werden die wenigsten reich. Die meisten, die heute reich sind, die haben geerbt oder aber sie haben irgendwo ein risikoreicheres Geschäft, sind sie eingegangen.
Ich glaube auch nicht, dass man wirklich reich wird durch Sparen, aber ich glaube schon, dass das eine etwas größere Planbarkeit in der Zukunft ermöglicht und dass die Haltung, ich spare auf etwas, halt eben eine Haltung ist, die sagt und gleichzeitig mache ich eine vernünftige Ausbildung, damit ich die Dinge erreiche, die ich im Leben haben will. Das ist so eine Grundhaltung. Ich möchte in der Zukunft bestimmte Dinge erreichen. Ich lebe nicht nur in der Gegenwart, sondern ich sehe mein Leben als ein Ganzes, das ich irgendwo von Anfang bis Ende so ein bisschen zumindest versuche in den Griff zu kriegen. Das hilft schon ein bisschen. Die Erwartung, dass man reich wird, würde ich bei diesen niedrigen Realzinsen, die wir eigentlich fast immer gehabt haben bei normalen Sparbüchern, jetzt sind sie noch niedriger, aber sie waren ja schon immer nicht so hoch, die würde ich natürlich damit nicht verbinden.
Und sehen Sie nicht auch die Tendenz, dass in gewisser Weise die Regierung mittlerweile versucht, den privaten Sparern das Sparen auf irgendeine Art und Weise auszutreiben? Wenn wir allein auf die Entwicklung des Sparerfreibetrags schauen, der wurde kontinuierlich gesenkt. Bis 1999 lag er bei etwa 3.000 Euro. Die Schröder-Regierung hat ihn halbiert und die erste große Koalition von Angela Merkel hat ihn auf 801 Euro gesenkt. Vielleicht wird er ganz abgeschafft bald.
Also es ist, glaube ich, generell eine Tendenz des Staates, immer weniger Bereiche des Lebens nicht erfassen zu wollen. Ich glaube, diese Idee, dass man da was hat, wo man nicht die Finger drin hat, das fiel den Politikern, den jetzigen Staatsmachern, wenn man das so nennen will, immer schwerer. Das haben wir auch an anderen Stellen. Sparen ist trotzdem immer noch so attraktiv wie früher, wenn man die kleinen Beträge anguckt, die man da sammelt. Es ist nicht wirklich das, womit man reich wird. Wichtiger wäre vielleicht gewesen Erziehung, die den Menschen beibringt, tatsächlich ihr Portfolio insgesamt, wenn man denn mal ein bisschen Portfolio hat, ausgewogener anzulegen und dabei dann auch mehr gut gestreute Risiken einzugehen. Das hätte tatsächlich mehr beigetragen, als jetzt das bisschen Staatsförderung, das mal kommt oder mal wegfällt.
Also wir landen ja hier letztendlich bei einer Diskussion über das Staatsverständnis. Und ich kann nur sagen, die letzten 22 Jahre, die ich hier in Deutschland erlebt habe, da habe ich einen Staat erlebt, der immer stärker auf dem Rückzug ist. Ich habe nicht einen Staat erlebt, der die Finanzmärkte in allzu großem Maße reguliert hat. Also von daher möchte ich zumindest an der Stelle etwas widersprechen, dass der Staat überall die Finger drin haben möchte. Gerade im Finanzsektor wurden Produkte zugelassen, die da nicht sich gerade so als total sicher erwiesen haben und. Das würde ich gerne noch ein bisschen revidieren.
Also da komme ich jetzt dummerweise aus der Bankbetriebslehre. Ich habe mich mit Bankenaufsicht seit vielen Jahren beschäftigt. Als ich damit anfing, passten die Normen, die von Banken einzuhalten sind, in ein relativ kleines, dünnes Beck-Gesetzestextbüchlein. Heute sind das Zehntausende, aber Zehntausende von Seiten, die der Staat da produziert hat. Er ist nicht besonders erfolgreich damit. mit der Regulierung der Finanzindustrie. Aber er hat die Intensität der Regulierung gewaltig gesteigert, auch schon vor der Finanzkrise. Er macht ein sogenanntes Agenda-Setting, das heißt, er arbeitet ein Thema nach dem anderen ab. Es werden immer neue Normen erfunden. Es wird auch gar nicht mehr darauf geguckt, ob das ökonomisch wirklich funktioniert, ob man das Ziel erreicht hat. Also der Staat macht sich da selber schon sehr viel Arbeit.
Das will ich nicht bezweifeln. Aber dass er überall mit rumrührt, also das glaube ich nicht.
Lassen Sie uns in den letzten Minuten dieser Sendung nochmal auf die Gretchenfrage, so hatte ich sie vorhin genannt, zurückkommen. Seit den 80er Jahren, da waren sich doch Ökonomen und Politiker mehrheitlich einig, dass Staatsausgaben auf Pump mehr schaden, als dass sie nutzen. Und mittlerweile ändert sich das wieder, zumindest wenn man sich die europäischen Nachbarstaaten von Deutschland anschaut oder auch die USA. Sind die Deutschen da die letzten Vertreter dieser Idee?
Nein, das kann man so nicht sagen. Und man sieht auch insgesamt, es gibt keine grundsätzlich vernünftige Wirtschaftspolitik, sondern sie muss immer im Kontext gesehen werden. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Staatsausgaben müssen steigen, dann hat das was mit dem Kontext im Moment zu tun. Es geht nicht darum, dass sie sinnlos steigen sollen. In den USA haben sie ein ganz, ganz anderes Setting. Da haben sie die Situation, dass sie ein Land haben, das eine Leitwährung hat, die jedes andere Land, die jeder Verkäufer akzeptiert, die jeder Kreditgeber akzeptiert. Und von daher haben sie überhaupt Kredite unlimited im Prinzip. Das ist eine ganz, ganz spezifische Situation. Wir sind in einer Situation, in der die Geldwirtschaft insgesamt mit ihren alten Theorien an ihre Grenzen kommt. Wir können nicht mehr sagen, insgesamt ist es so oder so oder so, sondern wir müssen hier immer auf die spezifische Situation blicken.
International hat sich die deutsche Regierung in den vergangenen Jahren aber äußerst unbeliebt gemacht, weil sie ja gegenüber europäischen Nachbarländern immer
absolut
sehr harte Sparmaßnahmen absolut gefordert hat.
Kürzungsmaßnahmen. Und absolut hat sich die deutsche Regierung da unbeliebt gemacht. Und sicherlich wäre es auch ähnlich gewesen, wenn andere Länder auf die Idee gekommen wären, in Deutschland ähnlich mitzuregieren.
Ja, das ist zwar richtig, aber andererseits ist natürlich immer eine Sache, wenn man entscheidet über das Geld anderer. Und in dem Fall ist es halt Geld der Europäischen Union. Das Problem ist halt wirklich, dass wir einerseits natürlich diesen sogenannten Run-Mechanismus haben. Das heißt also, Länder, deren weitere Mitgliedschaft im Euro in Zweifel gezogen wird, die kriegen plötzlich Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Länder, die zu viel ausgeben, kriegen Schwierigkeiten zu finanzieren. Und wenn man dann sagt, aber wir garantieren das, dann können die plötzlich wieder sehr billig finanzieren, dann läuft das auch wieder besser für eine Weile. Aber gleichzeitig erzeugt das natürlich auch Anreize in der Europäischen Union möglichst diesen Mechanismus auszuschöpfen. Und das ist für Europa ganz gefährlich. Also mir wäre es da lieber gewesen, wir hätten weniger Integration gehabt, damit jeder noch bei der Verantwortung bleibt, die ihm eben zusteht. Diese Anreizeffekte aus diesem Sicherheitsnetz, das wir jetzt geknüpft haben in Europa, die sind halt schon erheblich und führen eben auch nicht zu sparsamem Verhalten. Also deswegen, ja, natürlich, das ist eine Einmischung. Wir haben angefangen, die Probleme anderer Leute zu lösen. Das sollte man nie tun. Aber die Grundlage ist eben auch gewesen, dass diese gesagt haben, aber wir wollen dann auch von der Europäischen Union das Geld bekommen. Wir haben das griechische Bankensystem fast ohne Bedingungen übrigens rausgehauen. Da haben wir einige Milliarden einfach so versenkt, mal gerade eben. Das sind schon erstaunliche Dinge, die mir persönlich Sorgen machen.
Ganz so selbstlos war es nicht, wenn man das mal so sagen darf. Damit ist auch einiges andere gerettet worden. Aber es zeigt sich an dem Fall Griechenland ja auf jeden Fall, dass die Eurozone sehr, sehr schlecht konstruiert worden ist. Und dass diese Grundkonstruktionsfehler, die schlagen da einfach zu Buche.
Und man kann es nicht leicht ändern danach.
Genau,
ne?
Man kann es jetzt nicht leicht ändern. Und man sieht jetzt eben auch, wie teuer so etwas werden kann, wenn ich eben nicht genau so eine Sache vernünftig durchplane.
Abschließend gefragt, wäre es dann auch als kleines Fazit der Sendung lohnend, wenn die Deutschen auch mit Blick nicht nur auf den eigenen Wohlstand, sondern auch auf den Wohlstand ihrer europäischen Nachbarn ein bisschen weniger tugendhaft beim Sparen sind?
Man darf nicht vergessen, in Deutschland kann auch nicht jeder sparen. Also so, man darf das auch nicht ganz so sehen, dass jetzt hier Deutschland das absolute Sparerland ist. Es gibt auch viele Menschen, die negative Sparquoten haben, sprich Verschuldung.
Das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, muss man auch
ja
mal sagen.
Ja.
Das
ganze
ist
Menge.
Nicht
ja
über
ja
eine kleine
ja
Gruppe
ja
Menschen.
Ich denke mir, vielleicht ein Punkt wäre dabei, wenn wir denn mehr Geld ausgeben, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir ein paar mehr Produkte aus dem Ausland kaufen würden. Denn natürlich macht unseren Nachbarn auch eine Sache Probleme, eben, dass die deutschen Produkte so stark die Märkte dominieren und umgekehrt sie nicht in der Lage sind, in Deutschland gut zu verkaufen. Da muss das Angebot stimmen und dann sollten wir auch die Nachfrage liefern.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Knausern für die Zukunft, ist Sparen eine Tugend? Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Professor Hans-Peter Burkhoff, Fachgebietsleiter des Instituts für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim, bei der Volkswirtin Professorin Mechthild Schroten von der Hochschule Bremen und bei dem Berliner Wirtschaftshistoriker und Kurator Robert Muschalla. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.